Recht schönen guten Morgen, Gottes Segen. Es ist für mich eine besondere Freude, in eurer Gemeinde zu sein. Nicht nur, weil ich hier viele bekannte Gesichter seit Jahrzehnten treffe, sondern eine warme Gemeinde ist. Es freut mich auch, weil hier nicht nur Gottes Segen sagen darf, sondern auch Pacha Domnului, Bekeseget, Boži Blagoslovenia, Bogu Blagoslov. Es ist schön, wenn die Gemeinde Gottes so vielfarbig ist und es ist schön, dass wir gemeinsam kommen können. Ich grüße euch auch viele Gemeinden, auch hier in Deutschland, auch in Rumänien. Ich bin viel unterwegs und es freut mich, heute Morgen mit euch hier in Oberasbach zu sein. Es ist immer eine Frage, worüber reden wir? Hat mich auch etwas gefreut, als ich noch einmal den Spruch hier oben, jetzt brennt er nicht, gesehen habe. Dreifache Engelsbotschaft. Ist das noch aktuell? Ist das noch für uns? Vor einiger Zeit bekam ich eine Einladung in eine Gemeinde und die Verantwortliche dort sagte mir, Bruder Dengel, wir wollen mehr Evangelium und weniger Drei-Engels-Botschaft. Ich weiß nicht, was ihr darunter versteht, aber ich muss sagen, ich war nicht so hell begeistert über eine solche Aufforderung. Für mich sind die beiden gemeinsam, die gehören dazu, da kann man sie nicht trennen. Was Gott uns auf dem Weg gibt, ist immer eine Einheit. Und in seine Einheit will er auch Einheit haben in seine Gemeinde. Wir wollen heute Morgen über etwas ganz, ganz Komisches reden. Und das ist Trennungen aus Liebe. Gibt es sowas? Gibt es nicht. Oder? Trennungen aus Liebe? Ich möchte anfangen mit einer Begebenheit. Hansi ist ein aufgewecktes Kind. Er ist so 4, 5. Er hat immer gute Ideen. Und manchmal macht er so einen Streich. Wenn ich die Geschichte von dem gehört habe, so habe ich auch an meine Wenigkeit gedacht. Ich war immer gut für etwas in diese Richtung. Und der Junge hat immer wieder Dummheiten gemacht. Und eines Tages rief ihm den Vater und sagte, pass mal auf, Hansi, hier ist deine Mutter, hier sind deine Geschwister, hier bin ich dein Vater. Pass mal auf, wenn du noch einmal eine Dummheit machst, dann schläfst du nächste Nacht in dem Keller. Boah, Keller, hat er gehört, dort ist kalt, dort ist dunkel. Ab und zu kommt auch einen Vierbeinigen, der nicht gerade angenehm ist. Ne, im Keller nicht. Das will ich nicht. Naja, und er war brav einige Zeit. Bis eines Tages kam ihm eine Idee und die war so fantastisch. Aber ne, in den Keller will ich nicht. Aber im Grunde genommen, mein Vater liebt mich. Er wird mich nicht in den Keller einsperren. Oder? Naja, und tat es. Ein paar Stunden später. Der Vater sagt, Hansi, was habe ich dir gesagt? Und er dachte, naja, jetzt kommt ein berühmter Satz, der sehr lieb für die Kinder ist. Pass mal auf, ich vergib dir noch einmal, aber du machst es nicht mehr, oder? Aber der Satz kam nicht. Der Vater nahm ihn in den Armen, stieg die Treppe ab, gen Himmel, gen Keller und Licht geht aus, Tür geht zu. Und während das Kind weint, der Vater steigt die Treppe nach oben. Trennungen aus Liebe? Gibt es sowas? Es wird ein oder andere denken, Mensch, du bist ein bisschen zu alt und du erzählst uns Geschichten, die heutzutage nicht mehr passieren können. So eine Art von Erziehung gibt es nicht mehr. Könnte sein. Ich möchte auch nicht viel dagegen kämpfen. Aber gibt es Trennungen aus Liebe? Keiner traut sich, was zu sagen. Keiner will einen Fehler machen. Ich kann euch verstehen. Wir analysieren ein klein bisschen und als Christen müssen wir uns immer die Frage stellen, was hätte Gott machen können in so einer Situation? Und ich möchte euch einladen, dass wir einen Text aus 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 23, ersten Teil lesen. Und hier lesen wir wie folgt: So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Was ist das? Ich bin viel auf der Reise und ich habe viele Länder besucht und mit vielen Adventisten und Nicht-Adventisten gesprochen, mit vielen Christen. Ich bin oft zur Predigt, auch am Sonntag. Und ich habe so viele Theologen kennengelernt. Und ab und zu kam so auch ein Gedanke in diese Richtung. Ja, was hat Adam und Eva so Großartiges verfehlt in dem Garten Eden? Warum war Gott so drastisch, so kategorisch, so das ist nicht in Ordnung. Jetzt frage ich euch, war Gott zu streng? Hat Gott zu viel verlangt? Naja, wenn wir heutzutage denken über die Sünde, ein Wort, das wir nicht mehr gebrauchen, wenn wir Sünde als Wort gebrauchen, dann denken wir an Süßigkeiten. Und besonders die Frauen, die schlank bleiben wollen, denken, ja, ich habe ein klein bisschen gesündigt. Ist das, was die Sünde bezeichnet? Vielleicht auch. Aber das Wort Sünde im Grunde genommen wird auch theologisch sehr selten gebraucht. Und wenn jemand, wie Lazel zum Beispiel, sich traut, so ein Wort in den Mund zu nehmen, dann kriegt er Probleme. Hier mache ich einen Klammer. Hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht eine oder andere Stimme aus dem adventistischen Bereich etwas unterstützend zu den Personen sagt, oder? Wäre verkehrt? Naja, lassen wir das. Kehren wir zu unserem Thema. Hat sich Gott hier aus Liebe oder aus Hass von Adam und Eva getrennt? Was meint ihr? Naja, jetzt ist es ein bisschen komplizierter, weil jetzt reden wir über Gott. Und wenn wir über Gott reden, wir als Christen sind wir zurückhaltend. Die anderen reden sehr locker, haben kein Problem. Aber wir wissen, aha, es ist nicht so einfach, die ganze Sache. Wir müssen ein klein bisschen überlegen, wenn wir unseren Mund aufmachen. Hat Gott richtig oder falsch gemacht? Was meint ihr? Richtig. Ja, Gott macht immer richtig. Das muss ein Prinzip in unserem Leben sein. Auch wenn wir nicht verstehen. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt gelesen über einen Diener von David, Uza. Und Uza hatte ein Problem. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, warum hat Gott so drastisch reagiert. Ihr wisst, er wollte etwas helfen. Er wollte, dass die Karre nicht umkippt, dass die Bundeslade nicht runterfällt. Und er hat seine Hand angelegt. Hat er richtig oder falsch gemacht? Falsch. Warum? Dürfte nicht anfassen. Aber warum? Hat er gewusst oder hat er nicht gewusst? Was meint ihr? Er hat gewusst. Wie steht geschrieben in Levitikus, 3. Buch Mose? Da steht klar und deutlich, wie die Bundeslade zu tragen ist. Jetzt habt ihr auch die Antwort. Die musste nicht gefahren werden, musste getragen werden auf dem Schulter. Aber es war bequemer, die Tiere arbeiten zu lassen und nicht wir als Menschen. Wir sind so wertvoll. Warum sollen wir uns quälen mit Tragen und sowas? Ja? Das war ein klares Befehl. Kehren wir zurück. Ja, wir haben gesagt, oh, eine oder andere Theologe sagt, es ist zu scharf, es ist zu viel, es ist zu drastisch. Und Gott sagt, ja, pass mal auf. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Und wenn wir Ellen White betrachten und nehmen wir als eine Prophetie von Gott, dann stellen wir fest in Patriarchen und Propheten, dass Gott dort Engel gestellt hat. Mit was?
Mit dem Schwert.
mit dem Schwert in der Hand. Die dürften nicht mehr reinkommen. Und es steht in dem gleichen Buch, dass Adam und Eva oft gekommen sind dort zu dem Garten. Die haben reingeschaut. Und die haben geweint. Weil sie wussten, was sie verlassen haben. Ihnen ist gesagt worden, pass mal auf, du musst aufhören, andere Gedanken zu haben. Du musst gehorchen. Das ist ein Wort, die heutzutage nicht mehr passend ist. Wir gehen in Richtung Anarchie. In vielen Hinsichten. Kann mich ein oder andere widersprechen. Kann sein, habe ich nichts dagegen. Ich habe sozusagen nicht die Wahrheit gepachtet und ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich oder nur ich die Wahrheit sage. Aber ich denke, wenn wir unsere Gesellschaft ein klein bisschen anschauen, stellen wir fest, sind ganz komische Sachen dabei. Ich könnte Beispiele geben, aber die Zeit erlaubt mir das nicht. Jetzt sehen wir, der Vater trennt sich von dem bösen Sohn. Und irgendwie, ob uns gefällt oder nicht, können wir nachvollziehen, es ist zu verstehen. Der böse Sohn muss weg. Aber wir werden heute Morgen über drei Trennungen aus Liebe. Und wenn wir die zweite hören, werdet ihr denken, ja, wo ist Platz für den dritten? Und wenn wir das dritte hören, müssen wir etwas feststellen. Nämlich, das ist das Wichtigste. Obwohl, wenn wir die zweite Trennung hören, werdet ihr sagen, naja, über das geht nichts mehr. Doch. Und wir werden auch sehen, warum. Dann kommen wir zu dem zweiten. Jetzt trennt sich der gute Vater von dem guten Sohn. Naja, das ist ein klein bisschen unlogisch. Wenn bei dem ersten Fall gut von böse trennen, das ist logisch. Aber gut von gut zu trennen, das ist nicht mehr logisch. Aber im Grunde genommen muss ich euch zugeben, heute Morgen, das ist die schönste Geschichte. Weil im Grunde genommen, ohne diese Geschichte, wären wir nicht hier. Hätten wir nichts zu suchen, hätten wir nichts zu finden. Weil jemand steht in eine ganz grausame Situation. Zwei Drittel sind auf seiner Seite. Ein Drittel sagt etwas anderes. Und ihr könnt schauen, diese Proportion werdet ihr immer wieder in der Bibel finden. Auch in Offenbarung erscheint wieder diese Proportion. Ein Drittel, zwei Drittel. Ein Drittel, zwei Drittel. Und die Bibel sagt uns, dass ein Drittel auf der Seite der Gegenspieler gesprungen sind. Da stellt sich die Frage, aber was haben die gedacht? Was haben sie gehofft? Habt ihr gemerkt, wie der Anführer gedacht hat und angeführt hat, das Ganze? Naja, wie Gott führt und leitet, das ist nicht so angenehm. Er ist so anspruchsvoll. Er hat sie rausgeworfen aus dem Garten Eden. Das war nicht so schlimm. Warum sollte er so? Kann er nicht so liebevoll mit denen reden und erklären, pass mal auf, so nicht. Wir streben an, in Bayern, in Deutschland, in Europa, in der Welt, eine gewaltfreie Erziehung. Habt ihr das gehört, oder? Naja. Und wir als Christen dürfen nicht so ganz offen über diese Sache. Ich erlaube mir hier bei euch zwischen meinen Geschwistern offen zu reden. Vielleicht findet sich auch hier jemand, der sagt, naja, Bruder Dengel, du bist ein bisschen überholt von der ganzen Geschichte, weil heutzutage müssen wir anders handeln. Aber wir müssen den Resultat schauen. Was kommt raus aus einer gewaltfreien Erziehung? Und wenn ich so sage, vielleicht denkt der eine oder andere, der hat seine Kinder geprügelt, wie geht's nicht mehr? Ihr könnt fragen. Ihr kennt beide meine Kinder. Meine beide Kinder. Elvis hat dreimal bekommen. So wie Ellen White schreibt, hat jemand gelesen, wie man sein Kind bestraft? Ellen White schreibt darüber. Du darfst ihn nicht gleich schlagen. Du musst erklären. Und ich gebe euch ein Beispiel. Einige sind aus meiner Ortschaft, woher meine Frau stammt eigentlich. Und ich bin Rumäne, meine Frau ist eine Deutsche. Und ich wollte, als ich geheiratet habe, habe ich gesagt, ich muss Sächsisch und Deutsch lernen. Und so habe ich mit meinen Kindern nicht Rumänisch gesprochen. Mein Kind war 3,5, Elvis, und er konnte nicht Rumänisch, weil ich überhaupt nicht Rumänisch mit ihm gesprochen habe. Ich habe gedacht, wir wollten nicht auswandern, ich habe gedacht, wenn wir in Rumänien sind, wird er sowieso Rumänisch lernen. Und er ging in den Kindergarten, in die Deutsche. Wir hatten dort einen deutschen Kindergarten. Aber nebenan war eine andere, rumänische. Aber in die rumänische waren nicht viele Rumänen. Wer hört, soll hören. Und selbstverständlich waren dort viele garstige Worte. Und kam mein Sohn daheim mit solchen garstigen Worten. Und ich habe ihn auf die Seite genommen und habe gefragt, ja, hast du bei der Oma gehört? Hast du bei der Mami? Hast du bei mir sowas gehört? Nein. Sagst du noch? Nein. Einmal, zweimal, neunmal, zehnmal. Eines Tages habe ich gesagt, pass mal auf. Meine Schwiegermutter hat mit uns ihr ganzes Leben gelebt. Ich hatte eine besondere Schwiegermutter. Habe ich gesagt, auch du, auch Miriam, meine Frau, geht ihr raus und kommt nicht rein, bis ich euch nicht rufe. Habe ich ihn rausgeschickt, du gehst in den Garten und bringst etwas. Er hat nicht gut gewählt. Und habe ich ihm gesagt, Papi, jetzt werden wir gemeinsam weinen. Wir haben gebetet, dann hat er sein Tee bekommen. Und wir haben geweint. Ich weiß nicht, ob er oder ich mehr geweint haben. Aber er ist 44. Es ist niemandem gekommen zu sagen, pass mal auf, dein Sohn hat ein garstiges Wort gesagt. Nie. Das war nur ein Klammer. Und als er in die 8. Klasse in Fischbach war, war ein Gespräch in der Schule, ja, Gewalt in der Schule, in Erziehung, sowas, ist das möglich, ist das nötig, sollte sein. Und stellt euch vor, von allen Kindern, er war der Einzige, der gesagt hat, das ist nötig. Und die haben gesagt, da spinnst du. Jetzt kehren wir zurück zu dieser Trennung. Ein Drittel ist eine andere Meinung. Und jetzt steht im Raum eine Anklage. Gott ist nicht gerecht. Und Luciferus sagt, wenn ich der Leiter gewesen wäre, wenn nicht Gott gewesen wäre, würde so und so und so. Habt ihr in der Politik die Opposition gehört? Die redet immer gut. Die versprechen alles. Was geschieht später, ist etwas anderes. Und Luciferus sagt und sagt und sagt. Und in Offenbarung wird uns offenbart, dass ein Krieg im Himmel entstanden ist. Und die Engel sind weggeworfen. Die Engel, die nicht mehr Engel waren, sondern Dämonen geworden sind. Und jetzt stand ein Problem auf dem Tisch. Wer hat Recht? Ich bin auch oft beim Evangelisationen und wenn ich diese Sache ein klein bisschen erörtere und zeige, dass der Satan eigentlich der Ursprung aller bösen Sachen ist, kommt ein oder andere neulich zu mir und sagt, Herr Dengel, warum hat Gott den Satan nicht kürzer gemacht, vernichtet? Dann hätten wir die ganze Sache nicht gehabt. Jetzt stelle ich eine Frage. Es stellt sich nicht die Frage, ob Gott das machen konnte oder nicht. Gott ist stärker, ist klar. Das hätte er jederzeit machen können. Aber was hätten verstanden die 33,3%, die auf der Seite Satans sich gestellt haben. Hätten sie jetzt gleich festgestellt, Mensch, Gott hat recht. Nein. Aber für mich ist noch wichtiger, was hätten sie die 66,67% gesagt, die auf der Seite Gottes gestanden haben. Die hätten festgestellt, Gott ist stärker. Aber ob Gott Liebe ist, das ist eine andere Sache. Mit Sicherheit hätten sie nicht feststellen können. Jetzt merken wir, und ein Teil von uns hat noch einen Vorteil. Wir haben auch im Kommunismus gelebt und wir wissen, wie ist es, wenn dort oben einen bestimmten Befehl gegeben wird. Allmählich lernen wir auch das Kommunismus im Westen. Noch ein bisschen krasser. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es wird uns erzählt, dass wir nichts mehr haben werden und trotzdem glücklich sein werden. Es ist mir ein klein bisschen ein Rätsel. Ich habe es in 67, 68 Jahren noch nicht gelernt, wie das funktionieren könnte. Aber gut, ich lasse mich belehren. Jetzt sehen wir, dass der gute Vater den guten Sohn verlässt. Warum? Weil plötzlich... Und Ellen White schreibt in einem besonderen Kapitel in das Buch Erfahrung und Geschichte. Wie viele von euch habt ihr das Buch gelesen? Erfahrung und Geschichte ist eine der wichtigsten Bücher. Und dort ist ein Kapitel, der Fall Satan, und noch ein Kapitel danach, jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein. In diese beiden Kapitel erklärt Ellen White etwas, die auch in der Bibel steht, auch, aber vielleicht verstehen wir nicht so einfach, wie dort erklärt worden ist. Da standen die Gottheit. Die standen da und sprachen zusammen. Und die haben einen Plan gemacht. Wann ist der Erlösungsplan gemacht worden? Aha. Das heißt, die Welt, wir existierten noch nicht. Adam und Eva waren noch nicht da. Aber Gott hatte schon das Problem. Die Sünde war da und die Frage war, wie ist die Lösung? Was für eine Möglichkeit finden wir? Und dann lesen wir in der Bibel, Elohim Bereshit Bara, so fängt an. Elohim, Gott im Plural, bestimmt einen Plan. Und ein Plan ist etwas ganz Besonderes. Ihr kennt das. Goldene Text der Bibel. Wie lautet? Also, die Welt geliebt. Eine Lösung, die komisch war. Wir werden Opfer bringen, bevor jemand zu retten ist. Die Menschen waren noch nicht da. Aber Gott wusste, das ist auch eine komische Frage. Wie hat Gott noch Mensch machen können, wenn er gewusst hat, dass der Mensch nicht standhaft bleiben wird? Braucht er das oder braucht er nicht? Was meint ihr? Weil Mensch war eine Lösung. War nicht ein Problem. Der Mensch war eine Lösung. Eine Lösung für das Universum. Wir machen Mensch nach unserem Bilde. Was versteht man dahinter? Was kann Gott machen, was allgemein andere Wesen nicht machen können? Was kann er? Schöpfen. Schöpfen. Und wir sind Co-Schöpfer. Gut zu verstehen. Hat ein Geheimnis Gott hineingeführt. Hat gesagt, wir machen Mensch nach unserem Bilde. Und was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ein Mann und eine Frau. Hebräisch, die Hebräer schreiben nur die Konsonanten. Und in Elohim finden wir die gleichen Konsonanten, die wir in Adam und Eva finden. Was sagt euch das? Für mich war eine Evrika, so sagt man in Latein, eine Erleuchtung. Was, wisst ihr, was das bedeutet? Für mich, ich weiß nicht, ob für euch auch das bedeuten kann. Für mich bedeutet, Mensch nach unserem Bilde ist das, was Elohim, was Gottheit war, in Mensch übertragen, dass Mensch nach unserem Bilde ist, sie mit ihm, er mit ihr und nicht anders. Und wohl wahrscheinlich heutzutage hat eine besondere Gewicht diese Lehre der Bibel, oder? Kommen wir ein bisschen weiter. Und Gott hat eine Lösung finden können und die Lösung hieß Mensch. Und der Mensch, wir reden über Zeugen Gottes. Was müsste der Mensch als Zeuge geben? Wir haben noch, die Zeit ist uns nicht so freundlich. Wir haben auch am Anfang der Bibel einen Text, der sagt, und die Übersetzung auch in Deutsch, auch in Rumänisch, auch in Englisch, ist, und die Erde war wüst und leer. Und es scheint so, dass die Übersetzung nicht so hundertprozentig richtig ist. Sondern es steht dort im Original in Hebräisch, es war geleert und verwüstet. Oh, das ist eine ganz neue Situation. Wer war hier auf dieser Erde? Bevor wir gekommen sind. Wer war auf dieser Erde? Ein Platz im Himmel war nicht mehr für die und die waren hier. Und was haben die hier? Wenn sie Ungutes im Himmel gemacht haben, was haben sie auf der Erde gemacht? Aha, könnte wohl sein. Ne? Aber jetzt, Gott schuf Menschen in diese Situation. Und wie war der Bericht der Schöpfung? Waren die gut gemacht oder es ist ein klein bisschen sehr gut? Alles war perfekt. Und dem Mensch ist gegeben worden, wie er zu leben hat. Und hat der Mensch so gelebt, wie es gesagt worden ist? Nein. Weil wir sind klüger. Wir haben viele, viele Anweisungen und wir können über die anderen reden, aber wir müssen auch über uns als Adventisten. Wissen wir, dass manche Sachen nicht gesund sind? Und? Was machen wir? Nur ein klein bisschen. So, nicht viel. Nicht so schlimm. Ne? Von wenig wird mehr. Und wir wissen, wie das weiterfolgt. Und jetzt merken wir, der gute Vater trennt sich von dem guten Sohn. Ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Schmerzhaft, aber gut oder schlecht? Aha. Dankeschön. Für die Bemerkung. Wenn diese Trennung nicht stattgefunden hätte, hätten wir längst nicht mehr existiert. Wohl wahrscheinlich unsere Generation hätte überhaupt nicht mehr existieren können, weil, ja, wäre alles längst, Ellen White schreibt, dass der Satan immer wieder will die Welt vernichten. Immer wieder. Wenn nach seinem Wille gewesen wäre, wären längst keine Menschen mehr auf dieser Erde. Aber Gott sei Dank ist es anders, weil Gott uns liebt und Beweise schenkt. Und jetzt wird jemand sagen, naja gut, Bruder Daniel, was könnte noch mehr Gewicht haben als das? Dass Gott sein eigener Sohn gibt, dass wir erlöst werden können. Gibt es noch etwas, die größer ist in dem Bereich Trennungen aus Liebe? Und ich sage euch ja. Wisst ihr warum? Weil wenn ich mich von der Sünde nicht trenne, weil ich Gott liebe, dann hat die ganze Geschichte, was ich bis jetzt erzählt habe, überhaupt keinen Wert. Und interessant ist, Ellen White schreibt uns auch noch etwas dazu, nämlich, wenn nur ein einziger Mensch, der bin ich. Da könntest du sein. Sich zu Gott zurück umdrehen würde, Gott hätte das Opfer trotzdem gebracht. Bin ich manchmal von einem oder anderen Prediger gefragt, ja, kommst du auch in diese kleine Gemeinde? Habe ich gesagt, ja. Für mich gibt es nicht kleine oder große Gemeinde. Ich habe auch das Vorrecht gehabt, bei 2000 Leuten zu sprechen, aber habe ich auch bei 3-4 Leuten gesprochen. Warum? Wo Gott mich schickt, dort gehe ich. Es spielt keine Rolle, wie viele Leute hören. Wenn von denen jemand sich bewegen lässt, es ist wunderbar. Wir wissen nicht, wann und wie. Und jetzt diese Trennung aus Liebe von der Sünde möchte ich ein klein bisschen zum Ausdruck bringen. Und ich bin einer, der gerne durch Bilder das darstellt. Was lesen wir und nicht nur dort? In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen. Wo? Auf dem Holz. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Oder wir haben auch im Alten Testament ganz klar und deutlich gesagt, er, der keine Sünde gehabt hat, ist Sünde geworden. Habt ihr das verstanden? Die Juden haben das nicht, die Israelis haben das nicht so ganz verstanden. Habt ihr gemerkt? Lesen wir plötzlich, sind Sachen passiert, die nicht gut waren und es starben einer nach dem anderen. Und Gott sagte Mose, pass mal auf, nimm ein Holz, tu etwas auf dem Holz. Was soll er tun? Ist der Schlange ein Symbol für Jesus Christus? Ja oder nein? Ja gut, Satan sagst du. Dann tun wir den Satan auf dem Holz, schauen wir ihn an und wir sind erlöst, oder? Ja oder nein? Nein. Wer ist auf dem Holz? Aber Jesus als Schlange? Hat Jesus eine Sünde begangen? Nein. Aber welche Jesus müssen wir anschauen? Den heiligen Jesus? Jetzt will ich nicht falsch verstanden werden. Seid ihr aufmerksam an das, was ich sage? Oder den sündigen Jesus? Ist Jesus auch sündig? Dort auf dem Holz, ist er ein Sündiger oder ein Heiliger? Ein Sündiger, warum? Weil meine Sünde, deine Sünde, dieser Weltsünde ist auf ihn. Er ist Sünde geworden, dass ich rein werden kann. Und das haben die Juden nicht verstanden und da versteht die Welt sowieso nicht. Sie will es nicht verstehen. Wir sehen ihn dort voll Sünde. Und ich mache hier eine Behauptung. Es gibt in der Bibel, ist das Wort Gottes? Seid ihr sicher? Mache ich hier eine Klammer. Habt ihr auch Beweise? Ich komme von draußen, ich bin kein Adventistenkind. Für mich ist wichtig, Beweise zu haben. Weil nur, vergib mir, bla 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 zu sagen, es funktioniert nicht viel. Ich gebe euch nur ein Beispiel, es gibt viele Beispiele. Aber eine ist für mich so tiefgreifend. 2. Buch Mose, Kapitel 25. Weiß jemand, was dort geschrieben steht? Gott sagt einem Bezalel. Sagt euch der Name was? Bezalel. Der war ein Künstler. Auf dem, was der in der Hand genommen hat, es wurde ein, wie der Franzose sagt, chef d'œuvre, ein Wunderwerk. Und sagt Gott ihm, mach mir Menorah. Was ist Menorah? Leuchter. Wie viele Armen hat der Leuchter? Warum sieben? Immer Fragen stellen. Warum sieben? Sieben Gemeinden. Und sagt ihm, pass mal auf, du machst mir Becherchen, du machst mir Knospen und du machst mir Blumen. Weißt jemand, wie viele sind? Es ist sehr interessant. Wenn ihr die ersten vier nehmt, stellt ihr fest, wir haben 39. Wenn wir die letzten drei nehmen, stellen wir fest, wir haben 27. 39 plus 27 ist 66. Wer macht die Verbindung? Das heißt, in dem dritten Buch der Bibel, wir haben Hiob, Genesis, Exodus, erstes und zweites Buch Mose. Und in dem dritten Buch der Bibel sagt uns Gott, pass mal auf, Kornel, zerbrich deinen Kopf nicht, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Das Endresultat der Bibel ist 39 plus 27 egal 66. Gibt euch Sicherheit, dass dieses Buch korrekt ist? Für mich war fantastisch, diese Sache entdecken zu können. Kehren wir zu unserem Fall. Ich habe gesagt, ich möchte illustrieren, was passiert ist. Und da möchte ich etwas erzählen, hat sich vor knapp 200 Jahren zugetragen in Südfrankreich, in Raum Marseille. Vater, Mutter und Sohn. Und der Vater hat eine Vorliebe für Flaschen. Und ihr wisst, wenn jemand sowas liebt, dann ist das Leben in der Familie die Hölle. Und seine Frau stirbt und er bleibt mit den Kleinen. Und hat nichts Besseres zu machen, als von Kneipe zu Kneipe zu gehen. Und eines Tages, als der Junge seit 3 Tagen nichts gegessen hatte, traut sich dem Vater zu sagen, ich habe Hunger. Der Vater brüllt mit ihm und schreit ihn an. Und der Junge wird ruhig. Eine halbe Stunde später, der Junge, sein Magen sagte immer wieder, ich habe Hunger. Und traut sich wieder zu fragen um Essen. Der Vater ist noch lauter, noch brüllender, das Kind noch stiller. Vergeht noch eine halbe Stunde und sind sie gerade auf der Falaise von Marseille, eine ganz hohe Falaise, so um die 20 Meter hoch. Und der Junge traut sich zum dritten Mal zu fragen um Essen. Der Vater ist auf sich raus und schubste das Kind und der fällt im Wasser. Der Vater geht weiter unbekümmert, vielleicht erleichtert von der Aufgabe, die er zu erfüllen hatte. In der Zeit, ein englisches Schiff ist nicht weit davon entfernt und einer der Matrosen sieht den Jungen kämpfend im Wasser. Ein Boot kommt runter, das Kind ist gerettet. Und die meinen, in die 2-3 Wochen, bis wir abladen und wieder zuladen, im Hafen von Marseille werden wir die Eltern finden. Aber die haben die Eltern nicht gefunden. Was machen wir? Wir nehmen den Jungen mit. Wir kommen sowieso in 3-4 Monate wieder. In dieser Zeit haben die Leute hier genug Möglichkeit zu erfahren, wo die Eltern zu finden sind. Die kamen wieder, aber die Eltern waren nicht zu finden. Und so wuchs der Junge auf dem Schiff. Und er wies sich als ein sehr intelligenter Junge zu sein. Und darum haben die Geld gesammelt und ihn in Cambridge geschickt, um dort Medizin zu studieren. Und nach 12 Semestern war er der Beste. Und weil er der Beste war, dürfte er auch zum Schlussfeier die Worte von der Studentenschaft zu der Lehrerschaft sprechen. Und ich kann euch sagen, es ist sehr schön. Und er dankte dem Rektor, dankte dem Dekan, den Professoren, Dozenten, Assistenten, alle, die etwas beigetragen haben bei diesem Studium. Aber zum Schluss sagte er, aber euch, seine Matrosen, die dort hinten im Saal saßen, euch möchte ich ganz besonders danken, wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich nie Medizin studieren können. Was könnte ich für euch tun? Und er gab ein paar Sekunden später die Antwort. Ich werde als Arzt auf eurem Schiff kommen. Das hat er auch getan. Aber ein paar Jahre später brach einen der vielen Kriegen zwischen England und Frankreich. Und auf dem See waren die Engländer immer stärker als die Franzosen. Und auf dem Ärmelkanal findet ein großer Schlacht statt. Und wie gesagt, die Engländer waren stärker. Hunderte von Franzosen gestorben, Tausende verletzt. Eine vollkommene Niederlage und der Arzt, Engländer als Erziehung, Franzose als Geburt, versucht, Freund und Feind zu helfen. Und eines Tages kam ein Fall ganz besonders. Er musste einem alten Mann beide Beine amputieren. Und damals gab es keine Anästhesika wie heute. Ein bisschen Whisky oder Cognac und dann die See. Und könnt ihr euch vorstellen, die Schmerzen waren riesengroß. Aber der Mann duldet alles so stoisch, kein Problem. Das hat dem Arzt imponiert. Und er konnte nicht verstehen, wie kann jemand so geduldig und so tapfer sein. Ein paar Tage später, als es ruhiger wurde, geht er zu dem alten Mann und fragt ihn, ja, ich habe Ihnen so eine schwere Operation durchziehen müssen. Wie konnten Sie so stoisch alles durchhalten? Der alte Mann lächelt leicht und fängt an zu erzählen, junger Mann, ich bin ein Christ und Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Obwohl ich ein ganz schlimmer Mann war in meinem Leben. Und er fing an, sein Leben zu erzählen und erzählt und erzählt und erzählt und sagt, meine Frau ist verstorben, weil ich ein Trinker war. Und mein einziger Sohn habe ich selber ins Meer geworfen. Die Augen des Arztes wurden feucht. Und er sagte Französisch nur drei Worte. Müsst ihr nicht Französisch können, um das zu verstehen. Er sagte, je suis Jean. Ich bin Jean. Und obwohl Frankreich seit 23. August 1472, Bartholomäusnacht, kaum mehr aufzuweisen hat in dem protestantischen und neuprotestantischen Bereich, dieser Arzt wurde im 19. Jahrhundert einer der wenigen Missionare aus Frankreich. Aber wird jemand sagen, Cornel, ja, so eine Geschichte. Wie viele Leute haben die Gelegenheit, von so einem schlimmen Vater noch auch die gute Botschaft zu hören? Und muss ich zugeben, wohl wahrscheinlich gibt es nicht viele Fälle, die ähnlich verlaufen sind. Und die fragen ja, wie könnte ich? Weil ich kann mir an meine Wenigkeit erinnern. Ich habe in 1,5 Monate die Bibel durchgelesen und 2 Bücher studiert. Daniel und Offenbarung. In meinem Kopf war klar, ich müsste etwas ändern. Aber ich bin gewachsen als Atheist und es war für mich kein Platz für Gott in meinem Kopf. Und plötzlich war ein Gott da. Und hier oben war klar, ich würde gerne tun, aber ich rauchte damals 3,5 Päckchen am Tag. Ich hatte 4 braune Finger, mit denen ich an der Nase geschlafen habe. Nicht irgendwie das gute Geruch verlieren zu können. So verrückt war ich. Und ich dachte, so um die 15. Dezember habe ich beschlossen in meinem Kopf, oder besser gesagt, habe ich gedacht, es wäre gut, das zu machen, was in der Bibel steht. Aber kam so wie ein Film, und sagte Cornel, lass dich nicht taufen, du wirst dich nur zu Schande bringen, weil du kannst nicht. Ich muss hier ein Klammer machen. Ich habe Handball gespielt bei Steaua Bukarest. Die waren Europameister damals. Und Rumänien war Weltmeister. Und ich war nicht von dem Schlechten. Und ich habe Handball rausgelassen, weil ich rauchen wollte. War für mich so wichtig. Und ich lobe Gott dafür. Wird jemand sagen, Mensch, du spinnst. Lobst du Gott, weil du geraucht hast? Wisst ihr warum? Beim Fußball damals hat man oft Sonntag gespielt. Aber wir in Handball haben wir Samstag für Samstag gespielt. Und wer weiß, ob ich die Kraft gehabt hätte zu sagen, nee, das will ich nicht mehr machen. Ich will nicht etwas angeben, was ich nicht getan habe. So rede ich nicht über Militärdienst und Adventismus, weil ich mir nicht erlaube. Ich war im Militärdienst nicht Adventist und ich kann nicht über jemanden reden, weil ich nicht in die Situation war. In meinem Kopf ist klar, ich hätte den Sabbat ehren und halten wollen. Aber Wir wissen, wir Menschen, wir sind schwach. Hätte ich schon wirklich machen können? Machen wollen? Wir müssen erst mal beweisen und danach reden. Und jetzt kehren wir zurück und bei der Frage, wie? Und da habe ich eine Illustration. Ich nehme an, es ist nur eine Illustration. Ich habe gelesen über ein Mädchen. Sie hat sich verloren in eine große Stadt und weint in eine Ecke und ein Polizist kommt zu ihr und sagt, Mädeli, was ist mit dir? Ich habe die Mami verloren. Weißt du nicht, wo die Mami ist? Nein. Wie ist deine Mami? Schön. Wo seid ihr mit deiner Mami gewesen? Weiß ich nicht. Und er stellt und stellt und stellt Fragen und irgendwie kommt nicht zu einem grünen Zweig. Dann kam ihm eine Idee. Pass mal auf. Weißt du, über den Fluss rüber ist ein Zoo. Und dort sind viele Tiere. Die wilde Tiere sind in Käfigen und sind zahme Tiere, die kannst du futtern. Kennst du das? Nee. Dort im Zentrum ist ein großes Geschäft auf 6 Ebenen und eine Etage ist nur für Kinder. Dort sind viele Kleider, viele Spielzeuge. Kennst du das? Nee. Der denkt, was könnte ich noch fragen? Dann kam ihm noch eine Idee und sagte, pass mal auf, dort ist eine Kirche mit einem großen Kreuz. Kennst du das? Und angeblich hat das Mädchen gesagt, bringen Sie mich zum Kreuz. Von dort kenne ich den Weg nach Hause. Meine Geschwister, meine liebe Geschwister, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Wir können die Leute nicht erlösen. Das kann nur Gott. Aber du und ich und du, wir haben die Aufgabe, die Menschen zum Kreuz zu bringen. Von dort kennen sie den Weg nach Hause. Wird dir man sagen, pass mal auf, du bist so idealistisch. Das funktioniert in unserer Welt nicht. Und doch möchte ich euch noch eine Erfahrung erzählen. Ein junger Mann, ein junges Kind, hat man von Ferne gesehen, der ist so klug. Der hat alle seine Genossen überholt. Der war der Beste in der Gemeinde. Er wusste immer mehr als die alle anderen. Und er hat den Unterschied gemerkt. Und was passierte? So mit 16 sagte er, die Gemeinde ist zu wenig für mich. Ich will mehr. Er hat einen Platz in eine besondere Uni bekommen, in Howard. Apropos, Howard ist die einzige Universität der Welt, die nicht anerkannt ist. Braucht auch keine Anerkennung. Und wer dort einen Abschluss macht, muss keine Bewerbung schreiben. Wisst ihr warum? Da kämpfen verschiedene Firmen, bevor sie den Staatsexamen gelegt haben, kämpfen, um diese Jungs und Mädel, sie in ihre Firma zu bringen. Und so bekam der Junge einen ganz lukrativen Vertrag. Jetzt ist er 34, Multimillionär. Sein Leben ist von einer Sitzung zu der anderen Sitzung, von einem Vortrag zu einem anderen Vortrag, von einem Hotel mit 5 Sternen in ein anderes Hotel mit 5 Sternen. Alles ist rosig, schön und gut. Was willst du mehr? Und eines Tages fliegt er von Norden nach Süden und er freut sich besonders, weil er ein guter Schwimmer ist und einer, der gerne ins Wasser springt. Und er weiß, dort, wo ich gehe, ist ein 5-Sterne-Hotel und der Hotel ist etwas besonders, nämlich in dem Hotel gibt es auch ein Schwimmbecken, das ist in vielen Hotels, aber dieses Hotel hat auch einen Springturm. Das gibt es selten. Und er freut sich. Er kommt nur um Mitternacht, alle Lichter sind so gedämmt. Und er denkt, ja, ich gehe noch ein paar Mal zu springen. Steigt die Treppe nach oben. Und wie gesagt, die Lichter sind ganz, ganz gering. Das Mond draußen scheint durch das Fenster, ist hinter ihm und er hebt seine Hände, sich vorzubereiten, zu springen. Und als er so in diese Position stand, plötzlich merkt er etwas auf dem Bassin, auf dem Schwimmbecken. Sein Schatten selbst ist dort und ähnelt einem Kreuz. Das macht ihn nachdenklich. Bleibt ein paar Minuten dort oben, dreht sich viel rum, kann sich nicht genau an etwas denken, aber er entscheidet unbewusst, nach unten zu gehen. Er geht unten und denkt, naja, wenn ich nicht gesprungen habe, mindestens soll ich meine Füße ins Wasser kühlen lassen. Geht am Rand des Bassins, streckt seine Füße nach unten. Kein Wasser in dem Becken. Folgt eine Nacht wie seit 18 Jahren nicht mehr. Plötzlich alle Gedanken von der Sabbatschule, von dem Pastor, von dem Gemeindeleiter, alles ist frisch im Kopf. Plötzlich betet er seit vielen Jahren, was er viele Jahre nicht mehr gemacht hat, betet er wieder. Es ist früh geworden und er hat noch nicht geschlafen. Er nimmt sein Telefon in der Hand, ruft seinen höchsten Boss an und sagt, wissen Sie was? Ich höre auf. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte Missionar werden. Das geschieht und müssen wir zugeben, nicht jeden Tag. Aber zum Schluss möchte ich noch etwas sagen. Habt ihr etwas gemerkt? Ich habe euch eine Geschichte über Hansi erzählt am Anfang. Habt ihr gemerkt, dass die Geschichte nicht zu Ende kam? Führen wir die Geschichte zu Ende. Das Kind weint. Der Vater steigt die Treppe nach oben, geht in den Wohnzimmer, nimmt sich eine Zeitung in der Hand, aber die Zeilen bleiben nicht stehen. Dann schaltet er die Kiste ein, die flimmert nur. Dreht noch ein paar Runden durch das Zimmer, nimmt eine Decke und erlaubt mir zu glauben, dass eine weiße Decke war. Steigt die Treppe ab, geht in den Keller, geht ins Keller rein und schläft dort mit seinem Sohn. Das ist mein Vater. Ist auch dein Vater? Er hat den Himmel verlassen, in diesem Keller zu kommen. Vielleicht ist es zuvor formuliert, dass du und ich heute Morgen, heute, jetzt, die Chance der Erlösung zu bekommen. Es bleibt mir nur ein Satz zum Schluss. Wie entscheidest du dich in diese Begebenheit? Amen. Lieber Vater im Himmel, als deine Kinder kommen wir auch heute Morgen zu dir. Aber kommen wir im Namen Jesu, weil nur durch ihn können wir Eintritt bei dir haben. Wir danken dir für das besondere Plan, für das, was du für uns getan hast, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du das angenommen hast, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben dort gelassen hast, um uns zu erlösen. Lasst uns die Augen offen haben. Lasst uns Ohren und Herzen offen haben, dass wir verstehen, was du für uns getan hast. Gib uns die Möglichkeit, dich anzunehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir auf dich fallen, dass wir vielleicht schwere Verletzungen erlitten, aber erlöst sein können. Segne du diese Gemeinde, Herr. Sieh dir jeden Einzelnen an. Segne besonders auch diejenigen, die vielleicht den Weg hierher vergessen haben. Die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr Mut, nicht mehr Lust, nicht mehr Zeit haben, hier zu kommen. Segne du sie besonders und ruf sie zurück, bis es nicht zu spät ist. Wir wollen dich auch beten für diejenigen, die noch nicht dich gefunden haben. Du weißt, Herr, es sind noch viele Menschen, die noch nicht kennen deine Stimme. Vergib uns, dass wir unser Teil nicht gemacht haben. Dass wir nicht genug posaunt haben und nicht genug gesprochen haben über deine Wahrheit und dass unsere Taten nicht so waren, dass die Leute zu dir kommen könnten. Vergib uns und segne uns mit deinem Heiligen Geist. Lasst uns verstehen, lasst uns erkennen und anerkennen, dass nur du der Gott bist und dass du derjenige bist, der uns gen Himmel führen kann. Lasst uns deine Hand erwischen, dass wir an deine Hand geklammert bleiben, dass du uns in die Ewigkeit führst. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Amen.